Nein, heute geht es nicht um Doppelrahmkäse. Wir sind ja in unserer Predigtserie-Reihe an den Sendscheiben dran und heute geht es um die Gemeinde in Philadelphia. Das war eine Gemeinde, der Jesus keinen Tadel gab, sondern nur Lob. Wenn ich am Praise Camp oder an der Expo eine Umfrage machen würde, was ist eine Gemeinde oder was denkst du, wie gefällt eine Gemeinde Gott? Was meinst du, käme ganz oben auf die Liste? Sicher, also ich denke, guter Lobpreis, ansprechende Predigten, aktive Nächstenliste, Liebe, vielseitiges Programm. Was würdest du ganz oben auf die Liste schreiben? Ich denke, wir verwechseln leicht die Gemeinde, die uns gefällt, die gefällt automatisch Gott auch. Wir gehen schnell davon aus, so wie es uns gefällt, wie es uns passt, so muss es doch Gott auch gefallen, oder? Lesen wir mal, was Jesus seiner Gemeinde in Philadelphia schrieb. Wir lesen Offenbarung Kapitel 3. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und meinen eigenen neuen Namen, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 3, 7 bis 13. Hier ein kleiner Abriss von dem, was euch heute Morgen erwartet. Wir schauen uns die Merkmale einer Gemeinde, die Gott gefällt, an. Erstens, sie hatten wenig Kraft, sie hielten am Wort fest, bekannten unerschrocken den Namen Jesu und es war sichtbar, dass Gott sie liebte. Vor allem zwei Dinge sind mir beim ersten Mal Lesen von diesem Text ganz spontan ins Auge gesprungen. Erstens, dass sie wenig Kraft haben und zweitens, dass Leute von außen an ihnen erkennen, wie sehr Gott sie liebt. Vieles verbindet diese Gemeinde in Philadelphia mit der Gemeinde in Smyrna. Das ist etwas Hintergrundwissen zuerst. Beide Gemeinden empfangen keine Anklage, sondern werden nur gelobt und getröstet. Und beide leiden unter der Synagoge Satans. Zu beiden wird vom Siegeskranz gesprochen. Philadelphia allerdings hatte keine Verfolgung durch die Behörden. Sie hatten nur Verfolgung von dieser Synagoge Satans. Ja, wer sind denn oder was ist denn die Synagoge Satans? Der meiste Widerstand und Verfolgung wurde in jenen Tagen durch die Juden angestiftet, die im geistlichen Sinn keine Juden waren, sondern sie waren Leute, die den wahren Messias und seine Kinder verfolgten. Der Römerbrief gibt uns Aufschluss darüber, wer Gott als Jude, wahrer Jude betrachtet. Wir lesen im Römer 8, 28. Nicht der ist nämlich ein, 28 bis 29. 2, 28 bis 29, sorry. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und im Kolosser 3,11 lesen wir, was den neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Also die Synagoge Satans sind also Juden, das ursprüngliche Volk Gottes, die diejenigen, die den jüdischen Messias, an den jüdischen Messias glauben, verfolgen. In diesem Sinn haben sie eigentlich auf das wahre Judentum verzichtet, das haben wir ja vorhin gelesen im Römer 2. Es sind natürlich nicht Satanisten in unserem herkömmlichen Sinn. Es sind einfach Leute, damals Juden, die die Gemeinde verfolgt haben. Und nur als kleiner Einschub, um Missverständnisse zu vermeiden, ich bin absolut nicht israelfeindlich, ganz im Gegenteil. Ich denke, wir müssen als Gemeinde Jesu das Israel ehren und achten, denn das Heil kommt von den Juden. Und ich bin dankbar für den Weg, den sie uns gebahnt haben, weil eben das Heil von ihnen kommt. So viel zu den Juden, die keine wahren Juden waren, sondern eben diese Synagoge Satans. Nun zurück zu den Merkmalen dieser Gemeinde, die Gott gefällt. Sie hatte wenig Kraft, damit beginnen wir. Ja, will denn Gott, dass wir arm und schwach sind? Ja, als erstes sei gesagt, das ist nur eine Aussage, du hast wenig Kraft. Jesus hat nicht gesagt, mir gefällt, dass du wenig Kraft hast, sondern es war einfach ein Statement, Punkt. Es liegt gar keine Wertung da drin. Was machte es denn aus, dass sie wenig Kraft hatten? Waren sie finanzschwach? Waren sie klein an Größe? Hatten sie wenig Bildung? Oder waren sie aus unteren Schichten, unterem Hintergrund? Wahrscheinlich etwas ein bisschen von allem. Auf jeden Fall hatten sie einfach sehr begrenzte Wirkungsmöglichkeiten, wenig Einfluss und waren kraftarm. Und dieser geringen Kraft wird die Allmacht Gottes versprochen. Wahrscheinlich ist das nämlich sogar ein Schlüssel zur geistlichen Gesundheit einer Gemeinde. Ganz anders als die Gemeinde in Laodicea, die von sich sagt, ich bin reich und wohlhabend und ich brauche gar nichts. Gilt für Philadelphia, sie hat wenig Kraft, aber die Kraft Gottes wird ihr zugesprochen. Was uns im Wege steht, ist nämlich nicht unsere Schwachheit, sondern unsere scheinbare Kraft. Paulus wurde gesagt im 2. Korinther 12, 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich werde den Paulus allerdings nicht als einen schwachen Mann bezeichnen. Er hatte eine super Bildung, er hatte einen guten Hintergrund, stammte also aus einer guten Familie und er wusste haargenau, was er wollte und was er nicht wollte. Er war sicher nicht jemand, den wir so allgemein als Waschlappen oder Weichei oder Schwächling bezeichnen würden. Ich glaube, er hatte ein Leiden im Körper, eben dieser Pfahl im Fleisch. Ich nehme an, es war ein Augenleiden, aber so ganz genau gibt die Bibel da keine Auskunft darüber. Auf jeden Fall hatte er eine Schwäche, aber ihm wurde zugesagt, in dir bin ich stark. Der springende Punkt war nämlich, dass Paulus ganz genau wusste, wer er in Christus ist und auch ebenso ganz genau, wer er ohne Christus ist. Im 1. Korinther 15, 12 sagte er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht mehr und nicht weniger. Und im gleichen Vers sagt er auch noch, dass er mehr arbeitet als alle anderen Apostel. Also es ist nicht so, dass wir uns schwach und arm und so machen müssen oder irgendwie wir können nichts, sondern wir dürfen ein gesundes Selbstbewusstsein haben oder viel besser gesagt ein gesundes Gottesbewusstsein. Wer wir sind in ihm, was wir können und was wir leisten. Ich glaube, das bringt Gott viel mehr Ehre als so ein verkorkstes Ich bin nichts, ich habe nichts, ich armer Schwächling. Ich glaube, wir dürfen wissen, wer wir sind in ihm, aber eben immer mit dem Bewusstsein, ohne ihn sind wir nichts. Ohne ihn kommt nichts Gutes aus uns hervor. Alles, was wir sind, was wir haben, das kommt von ihm. Ich glaube eben, dass in diesem Sinn göttlich Schwachsein ist das Bewusstsein, dass ich von ihm total abhängig bin. Dass ich ein Sünder und Gott heilig ist. Dass ich von ihm gar nichts Gutes verdiene, sondern dass alles, was ich bin und habe, allein seiner Gnade entspricht. Es bedeutet, menschlich schwach zu sein, zu wissen, dass ich ihn brauche. Und es bedeutet, stark zu sein am inwendigen Menschen, zu wissen, wer ich in ihm bin. Interessant finde ich, dass Gott dieser Gemeinde, der Jesus ja nur eine kleine Kraft attestiert, eine offene Türe verheißt. In Gottes Denken ist es also nicht so, oh, die haben nur eine kleine Kraft, also besser nicht nochmal eine Türe auftun, das vermögen sie nicht. Nein, Gott sieht in der kleinen Kraft ein Potenzial für Größeres und kein Hindernis. Gott verbündet sich gern mit unserer Schwachheit, aber nicht mit unserer vermeintlichen Stärke. Es geht also nicht um unsere Fähigkeiten. Es geht um das Bewusstsein, dass wir ihn nötig haben, und dann hängt er sehr gern ein. Diese Kirche war vor allem in zwei Gebieten treu. Ah, bin ich da falsch? Du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Über die Kraft vom Wort Gottes hatten wir es ja das letzte Mal schon. Ich hoffe, ihr erinnert euch an das super Zitat von Gandhi. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Die Gemeinde in Philadelphia, die ging nicht mit so um, als wäre es nur ein bloßes Stück Literatur. Sie hielten sich fest an dem Wort. Sie klammerten sich an das Wort. Und sie haben ihre Leben danach ausgerichtet. Heutzutage ist es ja nicht mehr so salonfähig, wenn man sagt, man nimmt die Bibel ernst, wortwörtlich. Dann gilt man schon als rückständig oder fundamentalistisch. In diesem Sinne bin ich gerne rückständig und fundamentalistisch. Denn wenn ich mich nicht mehr an der Bibel orientieren kann, woran dann? Was gibt denn meinem Leben Richtung? Und ich habe schon vielfach erlebt, dass die Bibel eben wirklich Dynamit in meinem Leben ist. Sie wirklich Kraft hat. Wie manchmal habe ich und du irgendein Vers in der Bibel gelesen und der hat so zu uns geredet und hat uns ermutigt, hat uns gestärkt, hat uns die Richtung gewiesen. Die Bibel ist lebendig. Also diese Gemeinde hielt sich an das Wort Gottes. Zweitens bekannten die Philadelphier unerschrocken den Namen Jesus. Sie hatten zwar wenig Kraft, aber sie waren dennoch unerschrocken im Bekenntnis des Namens Jesus. Könnte man da im Umkehrschluss sagen, dass deswegen hat er ihnen eine offene Tür verheißen, das muss ich noch sagen, aber könnte man da im Umkehrschluss sagen, Wenn wir erschrocken sind oder verzagt oder mutlos, dann haben wir nicht so unbedingt eine offene Türe. Ich meine damit natürlich nicht, dass Jesus uns die Türe zumachen würde, aber wir werden blind dafür. Also ich kann natürlich nur aus meinem eigenen Leben oder von mir selber reden, aber ich denke, ich hätte viel mehr offene Türe, wenn ich mutiger wäre, Jesus zu bekennen. Wenn ich nicht so zurückhaltend wäre und Gelegenheiten beim Schopf packen würde und sagen, hey, Jesus ist der Lebendige, Jesus heilt uns, Jesus weiß ich was. Ich denke, da würden sich automatisch viel mehr Türen öffnen, wenn ich unerschrockener seinen Namen bekennen würde. Ein weiteres Merkmal dieser Gemeinde war, das hatten wir schon, dass es sichtbar war, dass Gott sie liebt. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Ich habe das total interessant gefunden. Wir alle hier drin glauben, dass Gott uns liebt, oder? Das wird uns schon auch von klein auf oder dann irgendwann wird uns das auf jeden Fall gesagt, in Bekehrungsheften, auf Autoaufkleber oder wo immer. Überall lesen wir, Gott liebt uns. Aber wie merken Leute von außen, dass Gott uns liebt? Also stell dir mal vor, hier kommen vielleicht sogar Gegner des Herrn hier herein am Sonntagmorgen. Und es wird einfach sichtbar, spürbar, dass Gott uns liebt. Nicht, dass wir ihn lieben, sondern dass er uns liebt. Also woran ganz konkret kann man das spüren oder wird das sichtbar, dass Gott uns liebt? Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Die einige mögen sie vielleicht kennen, aber das macht nichts. Sie ist so süß. Johnny Lingo lebte auf einer Südseeinsel. Dort war es üblich, für eine gute Frau 2 bis 3 Kühe zu zahlen. Auf einer Nachbarinsel hatte ein Vater eine Tochter, die war ziemlich hässlich und nicht so wirklich attraktiv. Und er dachte sich, wenn ich sie überhaupt jemals unter die Haube kriege, dann bekomme ich höchstens 1 bis 2 Kühe für sie. Mehr nicht. Liegt halt nicht mehr drin. Ja, nun. Dann kam der Johnny Lingo auf seine Insel und hat ihm 8 Kühe geboten. Der Vater hat sofort zugeschlagen. Die Sarita ging mit dem Johnny auf seine Insel. Nach einer Weile kamen Leute von ihrer Insel sie besuchen oder den Johnny besuchen. Sie haben nur gestaunt. Sie erkannten die Sarita fast nicht mehr. Aus dieser unscheinbaren Frau mit hängenden Schultern wurde eine wunderschöne Persönlichkeit, die mit Würde und Grazie ihren Haushalt schmiss. Die Leute fragten Johnny danach. Und dann hat der Johnny gesagt, ja, habt ihr euch mal überlegt, wie es für eine Frau ist, wenn sie hört, dass ihr Mann den tiefstmöglichen Brautpreis für sie ausgehandelt hat? Ich wollte nicht, dass meine Sarita sich so fühlt. Wenn die Frauen dann prahlen, ja, mein Mann hat 3 oder 4 Kühe oder vielleicht sogar 5 für mich bezahlt, dass sie dann sagen muss, ja, ich war halt nur 1 oder 2 Kühe wert. Nein, ich wollte, dass sie merkt, wie viel wert mir diese Liebe ist. Darum habe ich 8 Kühe für sie gespendet. Mehr als für alle anderen Frauen auf dieser Insel. Sie soll wissen, wie viel sie mir wert ist. Soweit die Geschichte. Vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde es eigentlich doch noch ein gutes Bild für Gottes Liebe. Gott hat den allerhöchsten Preis gezahlt, sein Leben für unser gegeben, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und diese Liebe, die verändert uns. Diese Liebe, die hat Auswirkungen in unserem Leben. Die empfangene Liebe, die lässt uns über uns selber hinauswachsen. Menschen, die geliebt werden oder die wissen, dass sie geliebt sind, die strahlen etwas von dieser Liebe aus, von diesem Wohlwollen. Menschen, die sich bewusst sind, sie werden bedingungslos geliebt, die leben einfach anders. Die können Schmerz ertragen, Angst überwinden, freimütig vergeben, neue Kraft schöpfen, Freundschaft stiften und so weiter. Ich meine, letztendlich wird die Liebe Gottes, die Gott für uns hat, sichtbar in der Liebe, die wir weitergeben. Das hat ja auch Jesus schon gesagt im Johannes 13, 35. An eurer Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und der Paulus hat gesagt, dass die Liebe Gottes ihn drängt. Sie ist also ein Motor. Aber dazu ist es wichtig, dass wir uns dieser Liebe immer wieder bewusst sind. Dass wir immer wieder auch diese Liebe auftanken. Dass wir uns Zeit nehmen und sagen, Papa, hier bin ich, jetzt brauche ich einfach einen Schub von deiner Liebe. Dass wir wirklich diese Liebe einsaugen und uns bewusst sind, wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts bringen, sondern wir können einfach empfangen. Diese Liebe, die Gott für uns hat. Diese Liebe verändert alles. Weißt du, dass du total geliebt bist? Über alle Maße. Das ist unglaublich. Also das muss man sich immer wieder reinziehen. Wir haben gehört, die Merkmale dieser Gemeinde, die Gott gefällt, war, sie hatten wenig Kraft. Ihr menschliches Können war begrenzt, aber Gott hat in seiner Macht ihnen mehr gegeben. Sie hatten eine klare Lehre und biblische Ausrichtung. Also sie glaubten nicht nur der Bibel, sondern sie setzten ihre Leben in diese Richtung, passten ihre Leben der Bibel an. Sie hielten unerschrocken am Namen Jesu. Sie bekannten unerschrocken den Namen Jesu. Und es war sichtbar, dass sie von Gott geliebt wurden. Nun, wir haben ja schon gehört, was für einen Sonntag wir heute feiern. Pfingsten. Dazu möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Pfingsten ist ja eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde. Mit Pfingsten hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen. An Pfingsten hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen und damit alles anders gemacht. Es gab einen absoluten Wandel in der Nachfolge oder im Glauben an Jesus. Jesus hat ja gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist zu euch. Jesus war begrenzt, natürlich nicht an Macht, aber im Körper. Er konnte nicht gleichzeitig hier und dort sein, er hatte nur einen Körper. Aber der Heilige Geist, der kann gleichzeitig hier sein. Der ist jetzt auf den Philippinen, wo Gottesdienst gefeiert wird, in der Mongolei, irgendwo in Südafrika, in Lesotho. Er ist immer überall gegenwärtig. Und dieser Heilige Geist, der macht den totalen Unterschied in unserem Leben. Derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, der lebt in dir und mir. Und der bringt eine neue Dimension in unser Leben. Der macht alles anders. Es ist nicht der Glaube an Jesus, sondern es ist das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das das Christenleben überhaupt interessant und attraktiv macht. Die Jünger wollten mal wissen, wann denn Jesus sein Reich hier auf Erden sichtbar aufrichten wird. Und sie haben ihn danach gefragt. Er gab dann eine interessante Antwort. Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Apostelgeschichte 1 und 2 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Also mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass wir so genau die Zeitabläufe kennen, wie und wann was geschieht in der Endzeit. Es geht allein eigentlich darum, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet sind und seine Zeugen sind. Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende, nicht Wissen über irgendwelche Eschatologie, sondern das Wissen oder das Erleben vom Heiligen Geist. Bekanntlich hat ja der Petrus am Abend vor Jesu Tod verleugnet, diesen Jesus überhaupt zu kennen. Er hat sein Fehlverhalten schnell erkannt, weinte bitterlich und war wirklich verzagt über sein Versagen. Dann, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, lesen wir von einem ganz anderen Petrus. Er stand auf vor Tausenden von Leuten, rief mit lauter Stimme, tut Buße! Und es bekehrten sich ungefähr 3000 Leute. Also das ist der Unterschied, der Heilige Geist machen kann in unserem Leben. Von einem verzagten, na, der Jesus kenne ich nicht. Oder vielleicht verleugnen wir ihn ja nicht so konkret, aber doch die Angst, die uns blockiert. Und dann kommt der Heilige Geist und transformiert total, macht alles neu. Diese zwei Petrus, sind eigentlich so ein Sinnbild von dem, was der Heilige Geist macht, das Vorher und das Nachher. Es macht nochmal neu deutlich, wie wir diese Kraft des Heiligen Geistes haben müssen. Wie es nicht reicht, unsere menschlichen Fähigkeiten, sondern wir brauchen Gottes Geist. Und dieser wirkt dann noch mehr. So dass sich 3000 Leute an einem Tag bekehren. Das wäre ja wunderbar, wenn wir sowas mal erleben, oder? Wenn es auch nur 30 wären, ich wäre schon zufrieden. Der Heilige Geist hat eine transformierende Kraft. Vergangene Woche haben hier im Lebensseminar einige die Geistestaufe erlebt. Und das finde ich oberhammer genial. Ich wünsche mir, dass jeder von unserer Gemeinde Geist getauft ist und vollbrennend ist im Geist. Ich wünsche mir, dass wir unserem Namen Pfingstgemeinde noch viel mehr gerecht werden. Dass wir in der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes agieren. Ich habe heute Morgen gedacht, wie weit davon sind wir entfernt? Was für eine Diskrepanz ist da von dem, was wir lesen in der Bibel? Geht hin und heilet, weckt die Toten auf und weiß ich was. Wie weit davon sind wir entfernt? Da brauchen wir einfach mehr vom Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von dieser Kraft, von diesen übernatürlichen Gaben. Und darum habe ich gedacht, dass wir am Schluss dann auch noch Zeit nehmen, wo wir wirklich Gott nochmal bestürmen und sagen, wir möchten mehr von dir. Vielleicht kann es ja sein, dass du zwar die Bibel liest, aber nicht unbedingt so richtig voll Geistes bist und sie nicht so wirklich zu dir spricht. Vielleicht kann es ja sein, dass du Jesus ab und zu bekennst, aber nicht jetzt wirklich eifrig bist dafür, Leute für Jesus zu gewinnen. Vielleicht kann es ja sein, dass deine Kraft klein ist und du gar nicht spürst, dass du mehr Kraft haben könntest. Und vielleicht bist du dir auch der Liebe, die Gott für dich hat, nicht so wirklich bewusst. Also denkst, ja, ich verdiene es ja gar nicht wirklich oder was. Was auch immer. Die Gemeinde besteht aus Menschen. Also du und ich machen diese Gemeinde aus. Und wir wollen doch eine Gemeinde sein, das ist nur der Petrus, die Gott gefällt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die voll Feuer ist. Eine Gemeinde, in der sich Jesus wohlfühlt. Eine Braut, die ihm Ehre bringt. Du und ich machen diese Gemeinde aus. Darum ist mein Aufruf an uns alle, mehr vom Heiligen Geist zu wollen. Sich nicht einfach so zufrieden zu geben mit dem Status quo, ja, wir haben es ja nicht miteinander, wir sind ja alle zufrieden, es geht uns ja gut. Nein, wir wollen mehr von ihm. Wir wollen, dass dieses Tal mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Wir wollen, dass die Menschen rund um uns Jesus erleben, weil wir begeistert sind von ihm. Im wahrsten Sinn des Wortes, begeistert. Voll des Geistes, weil er unser Leben so reich macht, weil er uns so beschenkt, weil es uns so gut geht, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Ich möchte nun noch beten und dann nehmen wir uns nochmal eine Zeit. Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen, nicht unbedingt mitzusingen, ihr dürft gerne mitsingen, aber wirklich den Himmel zu bestürmen und zu sagen, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von den Auswirkungen des Heiligen Geistes in meinem Leben. Vielleicht auch mutig beten. Ich möchte Geistesgaben. Ich möchte mal irgendwie prophetisch reden oder einen Eindruck haben. Oder ich möchte mutiger sein, mit Leuten beten, die krank sind oder was auch immer. Aber geben wir uns einen Stupf, eine Stufe höher zu kommen. Etwas mehr einzuhängen und etwas mehr von Gott zu erwarten. Denn ich glaube, es liegt nicht an ihm. Er ist noch so bereit zu geben. Vater, und dafür danke ich dir, dass du so bereit bist zum Gehen. Dass du der Geber von allen guten Gaben bist. Herr, und ich komme zu dir mit uns allen, mit mir. Herr, ich sage einfach, wir brauchen mehr von dir. Herr, wir sind verloren ohne dich. Wir können Religion machen. Wir können irgendwie mit Willenskraft uns irgendwie anstrengen und irgendwie gute Menschen oder wir versuchen gute Menschen zu sein. Aber das ist alles so leer und hohl ohne dich. Herr, wir brauchen die Kraft und die Freude von deinem Geist. Wir brauchen mehr von dir. Herr, wir wollen in die neuen Dimensionen kommen. Wir wollen unserem Namen Pfingstgemeinde gerecht werden, Herr. Eine Gemeinde voll vom Heiligen Geist. Eine Gemeinde voll von deinem Wort, eine Gemeinde voll von der Liebe, eine Gemeinde, die einfach dich bekennt, weil du so wunderbar bist. Eine Gemeinde, die begeistert ist von dir. Herr, komm du mit deinem Geist. Beflügel du uns und führ du uns in neue Dimensionen. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr, mehr als alles andere auf dieser Welt. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist und gern gehst. Herr, und ich bete wirklich, dass du jedem Einzelnen jetzt auch austeilst, Herr. Dass du tust, Herr, wie du gesagt hast, wir sollen beten und glauben, du wirst es tun, Herr. Egal, was wir beten, hast du sogar gesagt, Herr. Und wir beten von mehr vom Heiligen Geist für das Tal. Herr, dass es Menschen ringen fällt, sich zu bekehren. Herr, dass es wirklich du einen Geist von der Buße auch schenkst über das Tal. Dass Menschen zu dir kommen, Herr. Herr, dass es Auswirkungen hat, dass da Gemeinden sind. Dass da Christen sind, Jesus. Herr, ich bitte dich konkret, dass du uns in den nächsten Wochen in Situationen führst, wo wir ganz mutig dich bekennen können, wo wir mit Menschen beten können. Herr, dass du uns jedem Einzelnen eine offene Tür schenkst, trotz der kleinen Kraft, Herr. Und dass du uns den Mut gibst, die offene Tür einzunehmen. Danke, 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 Jesus. Du bist wunderbar. Preis und Ehre sei dir, Herr. Amen.